Was wäre, wenn du ein Unternehmen gründest, in einen hart umkämpften Markt einsteigen willst, aber direkt zu Beginn vertraglich eine eiserne Regel aufstellst?
Und zwar eine ziemlich radikale Regel.
Genau. Niemand in diesem Team bekommt auch nur einen einzigen Cent Festgehalt. Kein Gründer, kein Vertriebler, kein Support. Also wirklich niemand.
Das klingt ja auf den ersten Blick nach kompletten wirtschaftlichen Selbstmord, oder?
Total. Oder zumindest nach einer absoluten Garantie dafür, dass man keine qualifizierten Leute findet.
Ja, wer macht das schon mit?
Eben. Aber genau dieses Modell liegt heute für unsere detaillierte Analyse auf dem Tisch. Und es ist faszinierend, wie logisch das auf den zweiten Blick wird.
Absolut. Wir haben hier nämlich ein internes Dokument vorliegen.
Richtig. Es nennt sich schlicht Projektbeschreibung.pdf und stammt von einer frisch gegründeten Firma, der Omaneo GmbH.
Und unsere Mission für diese Untersuchung heute ist eigentlich ganz klar. Wir nehmen exakt zwei Dinge unter die Lupe, die dieses sogenannte Projekt Omaneo so unglaublich spannend machen.
Genau, lass uns das mal aufdröseln. Erstens schauen wir uns eine geradezu brillante Strategie für die Markteinführung an.
Mhm.
Und zweitens eben diese extrem unkonventionelle Rollenverteilung im Team, die durch dieses Nullgehaltsprinzip eine völlig neue Dynamik bekommt.
Bevor wir da reingehen, müssen wir kurz den Rahmen abstecken. Wir bewegen uns hier im Bereich Import und Vertrieb von elektrischen Espresso- und Kaffeemaschinen.
Und da sprechen wir nicht nur von den Maschinen isoliert, ne?
Nee, genau. Sondern von einem kompletten Ökosystem für den ambitionierten Hausgebrauch. Das PDF listet explizit auch Zubehör auf.
Also sowas wie Milchaufschäumer, Wasserfilter, spezielle Kannen?
Richtig. Und das ist deshalb so wichtig, weil das die Verbrauchsgüter sind, die im laufenden Betrieb ja immer wieder nachgekauft werden müssen.
Ah, okay. Verstehe.
Und der Markt für diese Art von, sage ich mal, Heimbarista-Ausstattung ist massiv umkämpft. Da dominieren etablierte Player mit riesigen Marketingbudgets.
Und genau das macht dieses Dokument zu so einem echten Lehrstück, finde ich.
Voll.
Es zeigt uns nämlich keinen blinden Frontangriff mit Millionenbudget, sondern das genaue Gegenteil. Die Konstruktion eines hochgradig kontrollierten Versuchsballons.
Versuchsballon ist das perfekte Wort dafür.
Bevor wir uns anschauen, wer diesen Ballon eigentlich steigen lässt, also das Team, müssen wir uns die Strategie für die Markteinführung ansehen.
Weil die ist wirklich erfrischend anders.
Absolut. Die gesamte Strategie dreht sich um eine winzige Zahl, und zwar 100, exakt 100 Espresso-Siebträgermaschinen sollen importiert werden.
Nur 100?
Ja. Keine 10.000, um irgendwelche Skaleneffekte zu erzwingen, sondern 100 Stück.
Krass.
Und wie sie diese 100 Maschinen in den Markt drücken wollen, basiert auf zwei Zielgruppen. Die erste ist der klassische Fachhandel.
Okay, und wie locken die den an?
Die Omaneo GmbH bietet diesen Händlern die Geräte zur Begutachtung an, zu ganz speziellen Konditionen. Und der entscheidende Hebel hierbei ist, der Händler trägt absolut null Risiko.
Ah, das ist schlau. Wenn man sich die Psychologie hinter diesem Angebot im B2B-Bereich ansieht, ist das ein extrem mächtiges Werkzeug.
Wie meinst du das genau?
Naja, normalerweise hat ein Fachhändler ein enormes Risiko, wenn er eine neue, völlig unbekannte Marke in sein Sortiment aufnimmt, weißt du?
Stimmt, der muss das ja erstmal einkaufen.
Genau, er kauft die Ware, sie bindet Kapital und sie blockiert natürlich auch wertvolle Regalfläche. Wenn die Marke dann floppt, bleibt er auf den Kosten sitzen.
Und die Strategie von Omaneo hebelt genau diese Angst aus.
Richtig. Die Vereinbarung lautet quasi, der Händler stellt die Maschine in den Laden, verkauft sie sich nicht, geht sie kostenfrei zurück, verkauft sie sich, behält der Händler seine Marge und bezahlt erst dann den Einkaufspreis.
Das erinnert mich total an das Konzept von einem Pop-up-Restaurant.
Ah, ja, guter Vergleich.
Wenn du ein neues Gastrokonzept hast, mietest du dich ja idealerweise auch nicht direkt für 10 Jahre in einer super teuren Immobilie ein, kaufst eine Premium-Küche und hoffst halt, dass die Leute dein Essen mögen.
Sondern du testest das Menü mal an einem Wochenende in einer geliehenen Location.
Exakt. Wenn die Leute Schlange stehen, hast du den Beweis, dass dein Business Case funktioniert. Wenn nicht, hast du nur ein bisschen Zeit und ein paar Zutaten investiert.
Genau. Aber um bei diesem Testlauf im Fachhandel überhaupt ernst genommen zu werden, muss das Produkt ja auch echt was taugen.
Ja, und das Dokument formuliert da sehr klare Anforderungen an diese Maschine. Als jemand, der gerne guten Kaffee trinkt, bin ich an den technischen Begriffen echt hängen geblieben.
Das ist definitiv keine 0815 Kaffeemaschine aus dem Elektromarkt.
Nee, überhaupt nicht. Die Zielvorgabe lautet Profi-Features für den Hausgebrauch.
Und um zu verstehen, warum diese Strategie so extrem ambitioniert ist, müssen wir uns kurz ansehen, was das technisch bedeutet.
Lass hören.
Sie fordern zum Beispiel die Möglichkeit zum gleichzeitigen Brühen und Dampfen.
Okay, das klingt kompliziert.
In der Espresso-Welt bedeutet das, dass man ein Zweikreiser- oder sogar ein Dual-Boiler-System braucht. Also zwei separate Wasserkreisläufe. Das ist teuer in der Herstellung.
Aber entscheidend, wenn der Kunde morgens seinen Espresso ziehen und gleichzeitig die Milch für den Cappuccino schäumen will, ohne ewig warten zu müssen.
Ganz genau.
Ich habe in dem Dokument auch Dinge wie PID-Steuerung und optionale Flow-Control oder Volumetrik gelesen. Das klingt für mich ehrlich gesagt eher nach einem Chemielabor.
Ja, das klingt wild, aber warum ist das für diese Markteinführung so relevant?
Ja, sag du's mir.
Weil das genau die Buzzwords sind, auf die die zweite Zielgruppe dieses Versuchsballons achtet, die Influencer.
Ah, okay.
Neben dem risikofreien Fachhandel plant das Team nämlich Teststellungen an ausgewählte Kaffee-Influencer zu vergeben. Und zwar mit der ausdrücklichen Bitte um unabhängige Bewertung.
Verstehe. Und diese PID-Steuerung, was macht die genau?
Das ist im Grunde ein digitaler Temperaturregler. Bei einem Espresso entscheidet eine Temperaturschwankung von nur 2 Grad darüber, ob der Kaffee wunderbar schokoladig oder extrem bitter schmeckt.
Oh wow, 2 Grad nur?
Ja. Ein PID-Controller misst und korrigiert die Temperatur der Heizspirale mehrmals pro Sekunde. Normalerweise findest du sowas echt nur in sehr teuren Maschinen.
Okay, wenn Omanio also Influencern, die jeden Tag High-End-Geräte testen, eine Maschine hinstellt, dann muss die Maschine Features wie PID oder eben Flow-Control bieten.
Richtig. Flow-Control ist übrigens die manuelle Steuerung der Wasserdurchflussrate. Das brauchen die, um überhaupt eine Erwähnung in einem Video wert zu sein.
Okay, das ist aber der Moment, an dem die Strategie für mich fast unmöglich wird.
Warum?
Weil das Dokument eine knallharte Grenze nennt. Der Preis für den Endverbraucher darf 1000 Euro nicht übersteigen.
Puh, ja.
Also ich fasse mal zusammen. Sie wollen in eine Maschine mit Laborpräzision, die gleichzeitig brüht und dampft, super hochwertig verarbeitet ist, und sie wollen, dass der Fachhandel auch noch eine Marge daran verdient. Und das alles für unter 1000 Euro.
Das ist ein ziemlicher Spagat.
Total. Da sind wir doch an einem Punkt, wo das Konzept des Versuchsballons massiv mit der Realität kollidiert, oder? Wenn man diese eierlegende Wollmilchsau sucht, aber nur 100 Stück bestellen will, wer baut einem das?
Das ist exakt der Flaschenhals, den eigentlich jedes Hardware-Startup kennt. In der industriellen Fertigung in Asien sind 100 Stück nicht einmal ein Rundungsfehler auf dem Produktionsplan.
Die verdienen ihr Geld über Masse?
Absolut. Und das Dokument ist hier wunderbar transparent. Es benennt diesen Konflikt sehr deutlich. Sie haben ein passendes Produkt identifiziert, eine Maschine namens Espresso-Maschine EM3801.
Aber bei der Bestellung standen Sie dann vor einem klassischen Dilemma.
Genau, das berühmte Option A oder Option B-Szenario.
Lass uns das mal durchspielen. Option A ist ein Hersteller in Jiangmen in Guangdong. Der bietet einen grandiosen Stückpreis von ca. 120 Euro an.
Das wäre natürlich fantastisch für die Margen der Fachhändler.
Richtig. Aber der Haken ist massiv die Individualisierung der Maschine. Also das Drucken des Omanio-Logos und vor allem eine professionelle Verpackung. Bietet diese Fabrik erst ab einer Abnahmemenge von 500 Einheiten an.
Und wenn man eine eigene Marke aufbauen will, kann man den Fachhändlern ja schlecht einen neutralen braunen Karton hinstellen, ne?
Eben. Das führt sie zu Option B. Ein anderer Lieferant, Guangzhou Chashimi Kitchen Equipment.
Hm.
Dieser Lieferant ist bereit, die Maschinen schon bei einer Menge von 100 Stück zu individualisieren. Das Problem, der Preis pro Maschine klettert von 120 auf 160 Euro.
Und laut dem Dokument haben sie sich tatsächlich für Option B entschieden.
Ja, und da musste ich beim Lesen wirklich innehalten. Warte mal, die zahlen freiwillig 40 Euro mehr pro Maschine. Das ist ein Aufschlag von über 33% auf den Einkaufspreis.
Ja, das ist heftig.
Mitten in einem Projekt, bei dem wir gerade noch darüber gesprochen haben, dass die Marge extrem knapp kalkuliert ist. Warum um alles in der Welt schmälert man freiwillig seine Marge um ein Drittel?
Also, wenn wir nur auf den isolierten Stückpreis schauen, wirkt das natürlich völlig irrational. Aber wenn wir mal einen Schritt zurücktreten und uns ansehen, was so ein Versuchsballon eigentlich bezwecken soll, dann ist das eine meisterhafte Lektion in Sachen Risikomanagement.
Okay, erklär mir das.
Wir müssen uns die Gesamtkosten ansehen, nicht den Stückpreis. Hätten Sie den günstigeren Preis von 120 Euro gewollt, hätten Sie 500 Stück abnehmen müssen. Das wäre ein Startinvestment von 60.000 Euro gewesen.
Okay, ja.
Bei Option B kaufen Sie aber nur 100 Maschinen für 160 Euro. Das sind 16.000 Euro insgesamt.
Ah, ich verstehe. Sie schauen nicht auf den potenziellen Gewinn, sondern auf den potenziellen Verlust. Sie zahlen diese 4.000 Euro Aufpreis im Grunde wie eine Versicherungsprämie.
Ganz genau. Das ist eine Prämie gegen totes Kapital.
Macht Sinn.
Stell dir mal vor, du bestellst 500 Stück für 60.000 Euro, um die Marge zu optimieren. Das Produkt kommt auf den Markt, die Influencer verreißen die Maschine komplett und die Fachhändler geben dir die Testgeräte zurück.
Weil sie sich nicht verkaufen lassen.
Richtig. Dann stehen 400 bis 500 unverkäufliche Maschinen in irgendeinem Lager in Deutschland. Das sind 60.000 Euro, die einfach komplett verbrannt sind.
Oha!
Indem Sie den höheren Stückpreis akzeptieren, schützen Sie sich vor genau diesem Worst-Case-Szenario.
Das ist echt eine smarte Form der Risikominimierung. Sie verbrennen lieber am Anfang etwas Marge, behalten aber Ihre Agilität.
Genau. Und das Dokument zeigt noch weitere Anforderungen an diesen Lieferanten, die in dieselbe Kerbe schlagen.
Zum Beispiel?
Sie bestehen auf einen sogenannten DDL-Versand ins deutsche Lager. Für alle, die jetzt nicht in der Logistik arbeiten, das bedeutet, dass der Hersteller in China sich um den kompletten Transport bis an die Tür in Deutschland kümmern muss.
Ah, okay. Das Umaneo-Team will sich also nicht mit der Buchung von Seefrachtcontainern, Zollfreigaben oder Hafengebühren herumschlagen?
Richtig. Auch das reduziert die Komplexität enorm. Wenn du ein extrem schlankes Team bist, kannst du es dir einfach nicht leisten, wochenlang am Telefon zu hängen, weil ein Container in Shenzhen feststeckt.
Macht total Sinn.
Und genauso rigoros verlangen sie vorab alle Unterlagen für das Inverkehrbringen in die EU. Also CE-Kennzeichnungen und Sicherheitszertifikate.
Und ich habe auch gelesen, dass die Transparenz bei Garantiefällen geklärt sein muss. Wer liefert die Ersatzteile, wenn in Deutschland eine Maschine streikt? All das muss vertraglich fixiert sein, bevor auch nur ein einziger Euro fließt.
Genau. Sie delegieren so viel operatives Risiko wie möglich zurück an den Hersteller.
Gut, wir haben also jetzt das Produkt. Wir haben verstanden, warum Sie diesen teuren Lieferantenkompromiss eingehen. Und wir kennen die Vertriebsstrategie.
Mhm.
Das bringt uns unweigerlich zu der Frage, wer setzt dieses straffe Konzept eigentlich um? Wer sind diese Leute? Und das bringt uns zu dem Punkt, den ich ganz am Anfang erwähnt habe, die Rollenverteilung im Team.
Oh ja, das ist mein Lieblingsteil.
Als ich diese Liste der Verantwortlichkeiten und vor allem das Vergütungsmodell gelesen habe, dachte ich sofort an einen Heist-Movie. Das ist original wie die Crew in Ocean's 11.
Die Analogie passt wirklich erstaunlich gut, wenn man sich die Struktur mal ansieht. In so einem Film haben wir auch immer extreme Spezialisten. Den Tresorknacker, den Fluchtfahrer, den Technikexperte.
Und keiner von denen bekommt einen Vorschuss oder ein festes Monatsgehalt, ne?
Genau. Sie investieren alle ihre eigene Zeit und ihr spezifisches Können im Vorfeld. Und die Auszahlung gibt es erst dann, wenn der Tresor am Ende auch wirklich offen ist.
Lass uns diese Crew mal durchgehen, denn das Dokument weist jedem eine ganz exakte Rolle zu. Da ist zum Beispiel Ramon. Sein Job ist Einkauf und Import. Er führt die zähen Verhandlungen mit den Lieferanten in China.
Extrem wichtiger Job.
Dann haben wir Silas, der das Revier, Lager und Versand übernimmt, was wohl über ein System namens IO9 abgewickelt wird. Nummer 3 ist Gandolf, er schmeißt Marketing und Vertrieb.
Das ist der Mann, der zum Hörer greift, die Fachhändler anruft und sie überzeugen muss.
Genau. Und die Kette geht noch weiter. Claudia ist für Service und Support zuständig. Sie ist diejenige, die ans Telefon gehen muss, wenn ein Endkunde ein Problem mit dem Druckaufbau hat.
Dann gibt es noch David. Der kümmert sich im Hintergrund um das Controlling und bereitet die Bilanzen vor.
Und dann ist da noch Dieter. Dieter übernimmt Legal und Finanzen. Er hat die GmbH gegründet und das ist der springende Punkt, das Geld für diesen ersten Import der 100 Maschinen bereitgestellt.
Dieter ist also gewissermaßen der Bankier dieser Heist-Crew.
Richtig. Und jetzt kommt dieser Mechanismus, der das Ganze so radikal macht. Das Dokument legt fest, dass während dieses gesamten Projekts alle Teammitglieder auf eine feste Vergütung verzichten.
Wahnsinn, oder?
Absolut. Es werden nur die reinen Auslagen erstattet. Der Lohn für die Arbeit ist eine Provision. Und zwar 100 Euro pro verkaufte Einheit.
Das heißt, wenn die 100 Maschinen verkauft sind, werden exakt 10.000 Euro an Provision ausgeschüttet.
Ja, für das gesamte Team. Wenn man das durch 6 teilt, das ist ja nicht mal annähernd ein Gehalt, von dem man auch nur einen Monat leben könnte. Warum tut sich jemand so etwas an?
Weil es in dieser frühen Phase eines Unternehmens gar nicht darum geht, Gehälter zu kassieren, sondern darum, zu beweisen, dass die Geschäftsidee funktioniert, ohne dabei bankrott zu gehen.
Ah, okay.
Wenn wir uns ansehen, woran junge Unternehmen meistens scheitern, dann ist es die sogenannte Burn Rate. Die monatlichen Fixkosten fressen das gesamte Startkapital auf, lange bevor das Produkt im Markt wirklich Fuß gefasst hat.
Und die höchsten Fixkosten sind ja fast immer Personalkosten.
Exakt. Mit diesem Provisionsmodell hat die Omaneo GmbH ihre Burnrate quasi künstlich auf Null gesetzt. Dieters Investment fließt zu 100% in die Hardware und vielleicht noch in den Webshop.
Es verpufft also nicht jeden Monat in Gehaltszahlungen, während das Team noch darauf wartet, dass ein Influencer endlich sein Video hochlädt.
Genau das ist der Punkt. Es ist ein enormer Schutz für das Kapital.
Aber es bedeutet halt auch, dass das unternehmerische Risiko komplett auf die Zeit und die Lebensenergie aller Teammitglieder verteilt wird. Es erzeugt eine unglaubliche Abhängigkeit voneinander.
Oh ja.
Lass uns das mal durchspielen. Wenn Ramon beim Einkauf einen schlechten Job macht und Maschinen mit defekten Dichtungen bestellt, um ein paar Euro zu sparen, was passiert dann?
Dann greift eine absolute, fatale Kettenreaktion. Die Maschinen kommen in Deutschland an, Gandalf macht vielleicht noch einen super Job und überzeugt die Händler, die Endkunden kaufen sie.
Aber nach einer Woche lecken die Maschinen.
Richtig. Und jetzt steht bei Claudia im Support das Telefon nicht mehr still. Die Influencer veröffentlichen vernichtende Reviews. Die Händler geben die defekten Maschinen sofort an Silas ins Lager zurück.
Der Verkauf kommt komplett zum Erliegen.
Und das bedeutet, der Tresor bleibt zu. Niemand, absolut niemand aus dem Team bekommt auch nur einen Cent von dieser Provision.
Krass. Diese Struktur duldet also absolut keine Silos. Man kann sich nicht hinter seinem Schreibtisch verstecken und sagen, ich habe meinen Job gemacht, der Rest ist mir egal, mein Gehalt kommt ja pünktlich.
Geht gar nicht, ne? Jeder in dieser Sechserkette ist existenziell auf die Qualität der Arbeit des anderen angewiesen. Es erzwingt absolute Qualität und Effizienz.
Wenn jemand merkt, dass ein anderer Prozess hakt, wird er sofort eingreifen, weil es sonst an den eigenen potenziellen Verdienst geht.
Das ist eine extrem harte, aber für einen Versuchsballon unglaublich fokussierte Arbeitsweise.
Aber wie du vorhin beim Thema Kapital gesagt hast, man kann das ja nicht ewig machen. Man kann nicht über Jahre hinweg auf Provisionsbasis ohne echtes Einkommen arbeiten.
Nee, das hält keiner durch.
Wenn man dieses Heist-Modell fährt und nur diese 100 Maschinen als Munition hat, braucht man einen klaren Schnitt.
Richtig.
Man muss definieren, wann das Experiment beendet ist. Und das bringt uns zum letzten Punkt auf unserer Liste, dem Endspiel dieses Versuchsballons.
Das Dokument lässt auch hier absolut keinen Raum für Interpretationen. Es definiert eine knallharte Timeline. Das Projekt ist auf maximal 2 Jahre ausgelegt.
Okay, 2 Jahre maximal?
Innerhalb dieses Fensters müssen die Reaktionen der beiden Testmärkte, also Fachhandel und Influencer, evaluiert werden. Sie verlassen sich nicht auf theoretische Businesspläne, sondern das reale Marktverhalten entscheidet über die Zukunft der GmbH.
Und Sie haben 2 Exit-Szenarien skizziert, die echt logisch, aber auch unerbittlich sind. Fangen wir mit dem schönen Szenario an. Szenario A, Erfolg. Wenn der Markt die Maschinen annimmt, die Influencer begeistert sind und der Handel nachbestellen will, dann wird der Turbo gezündet, die Produktpalette wird um Milchaufschäumer und Wasserfilter erweitert.
Sie investieren dann echtes Geld in den Aufbau der Marke, skalieren die Plattformen und denken sogar über eigene Outlets nach.
Aus dem Testballon wird ein echtes Unternehmen und dann gibt es vermutlich auch normale Gehälter.
Das wäre der natürliche nächste Schritt, ja. Aber viel interessanter ist eigentlich Szenario B, der Misserfolg.
Was passiert dann?
Wenn das Angebot ignoriert wird oder die Qualität nicht reicht. In vielen Startups beginnt an diesem Punkt das große Herumdoktern, weißt du? Man versucht, das Produkt durch teure Kampagnen künstlich zu pushen.
Aber nicht hier. Das Dokument besagt klipp und klar, wenn es nicht funktioniert, wird der restliche Lagerbestand aggressiv abverkauft. Und zwar bis an die Grenze des Einstandspreises.
Das bedeutet, Sie verscherbeln die verbleibenden Maschinen notfalls für die 160 Euro, die Sie im Einkauf gekostet haben, nur um das Cash zurückzuholen. Keine Sentimentalitäten.
Das ist echt kühl. Das einzige Ziel in Szenario B ist es also, Dieters Startinvestment so gut wie möglich zu retten und das Projekt sauber abzuwickeln.
Genau. In der Verhaltensökonomie kennen wir das Phänomen der sogenannten Sunk-Cost-Falle.
Ah, erklär mal kurz.
Menschen tendieren dazu, an defekten Strategien festzuhalten, einfach weil sie bereits viel Zeit, Geld oder Herzblut investiert haben.
Ja, das leuchtet ein.
Wenn ein Team 2 Jahre lang unbezahlt abends und an Wochenenden an einem Projekt arbeitet, ist es psychologisch wahnsinnig schwer, sich einzugestehen, dass es gescheitert ist.
Und diese schriftlich fixierte Exit-Strategie wirkt wie ein vertraglicher Schutzmechanismus dagegen. Es ist ein datengetriebenes, eiskaltes Go or No-Go.
Absolut.
Also, wenn wir das alles mal zusammenfassen, was wir heute gelernt haben. Das Projekt Omaneo ist eine regelrechte Masterclass in Sachen Lean Startup. Sie haben eine Markteinführungsstrategie entwickelt, die auf einem winzigen Hebel von nur 100 Maschinen basiert.
Absolut.
Sie brechen den Widerstand des Fachhandels durch Risikofreiheit und nutzen Influencer. Sie sind klug genug, beim Einkauf einen satten Aufschlag zu zahlen, nur um sich nicht das Lager mit unverkäuflicher Ware vollzustopfen.
Ja.
Und um das ohne den tödlichen Druck laufender Kosten umzusetzen, formen sie dieses Team, das auf Festgehalt verzichtet und zu absoluter Zusammenarbeit gezwungen wird. Das alles eingerahmt durch eine harte 2-Jahres-Frist.
Es ist in seiner Konsequenz wirklich beeindruckend. Und das bringt mich zu einem Gedanken, den wir vielleicht mal aus dieser Fallstudie in die reale Welt übertragen können.
Oh, da bin ich gespannt.
Wir haben jetzt detailliert analysiert, wie dieses kleine Team durch den bewussten Verzicht auf Sicherheit eine enorme Effizienz erzeugt hat. Wenn wir uns jetzt klassische Unternehmensstrukturen ansehen, mit festen Budgets und garantierten Monatsgehältern.
Ja.
Da frage ich mich, was wäre, wenn man dieses Omaneo-Prinzip nur für einen einzigen Monat auf ein ganz normales Büro übertragen würde?
Du meinst, wenn plötzlich jeder im Büro wie die Crew in unserem Heist-Szenario arbeiten müsste?
Genau das. Stell dir vor, du und dein Team an eurem ganz normalen Arbeitsplatz würdet ab morgen vertraglich auf euer Festgehalt verzichten. Ihr werdet nur noch für das bezahlt, was am Ende der Produktionskette erfolgreich beim Kunden ankommt.
Wow, okay.
Wie radikal würde sich die Kommunikation zwischen euren Abteilungen verändern? Würde man noch tagelang auf eine E-Mail aus einer anderen Abteilung warten, wenn der eigene Lebensunterhalt davon abhängt, dass der Kollege rechtzeitig liefert?
Wahrscheinlich nicht, ne?
Eben. Würde sich die Fehlerkultur verändern, weil man plötzlich viel aufmerksamer für die Prozesse der anderen ist? Oder würde das System unter dem fehlenden Sicherheitsnetz komplett kollabieren?
Puh, das ist ein Szenario, das einem fast schon Schweißperlen auf die Stirn treibt. Wie viel Ineffizienz leisten wir uns im Alltag eigentlich nur, weil das Monatsgehalt am Ende sowieso auf dem Konto landet?
Eine gute Frage.
Und wie stark würde die Zusammenarbeit wachsen, wenn alle im exakt selben Boot sitzen und paddeln müssen, um vorwärts zu kommen? Nehmt diese Frage mal mit in euren Alltag. Vielleicht müsst ihr nicht direkt auf euer Gehalt verzichten, aber vielleicht gibt es in euren eigenen Projekten ja Raum für einen solchen kleinen, streng limitierten Versuchsballon. Ein Testlauf, der alle Beteiligten dazu zwingt, sich auf das absolute Minimum an Risiko und das Maximum an Zusammenarbeit zu konzentrieren. Das war unsere detaillierte Analyse für heute. Bleibt neugierig.